Ich spreche mit Julia Lies. Julia Lies ist promovierte Theologin und arbeitet am Institut für Theologie und Politik in Münster. Mit Julia Lies spreche ich über das Konzept des Kairos. Kairos ist ein Begriff, der sowohl in der Theologie, in der Philosophie als auch in der politischen Theorie eine Rolle spielt. Im Neuen Testament taucht das altgriechische Wort Kairos ebenfalls auf. Peplirotai o Kairos. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, sagt Jesus da im Markus-Evangelium. Frau Lies, was bedeutet der Begriff Kairos?
Ja, vielleicht kann man ja ausgehen von dem, was Sie gerade als letztes zitiert haben, vom Markus-Evangelium aus. Erschließt sich der Kairos-Begriff sozusagen als eine andere Form des Zugangs, des Nachdenkens über Zeit. Also es gibt ja im Griechischen die fortlaufende Zeit, die Chronos genannt wird, der lineare Verlauf und Ablauf der Zeit. Und Kairos ist gewissermaßen ein Gegenbegriff dazu, also die Jetztzeit, die Zeit des Augenblicks, die andere Seite, könnte man vielleicht auch philosophisch sagen, der Zeit, in dem der gegenwärtige Augenblick und seine Möglichkeit im Hinblick auf die Gestaltung der Geschichte, könnte man vielleicht politisch sagen, in den Vordergrund rückt. Also es ist vielleicht nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, das Markus-Evangelium ist ja ein Text, der politisch gesehen in einer Unheilszeit verfasst wird, also nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 70 nach Christus. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, von der Innenperspektive des Judentums, aus dem sich heraus ja das Christentum damals ja erst langsam entwickelt, ist das natürlich die Zeit der totalen Katastrophe. Also das damalige Israel ist komplett zerstört. Ein brutaler Krieg ist darüber hinweggezogen und alles, was in der biblischen Geschichte an Heilsperspektiven, an Hoffnungsperspektiven da war, von der Befreiung Israels, was ja so ein ganz wichtiges Moment der hebräischen Bibel ist und sich auch im Neuen Testament dann natürlich fortsetzt und aufgenommen wird, all das scheint ja vorbei. Und in dieser Zeit ist es natürlich eine ungeheure Provokation von diesem Autor des Markus-Evangeliums davon zu sprechen, dass die Zeit erfüllt ist und dass das Reich Gottes nahe ist. Also weil damit sozusagen eine neue Heilsmöglichkeit angedeutet wird, aufgemacht wird, für die es aber historisch-politisch in dem Moment gar keinen Anhaltspunkt gibt. Und ich glaube, wenn man das so einordnet, kommt man vielleicht ein bisschen dem auf die Spur, was da alles so drinsteckt, auch an Ambivalenz und Provokationen in so einem Versuch, Zeit eben nicht linear zu denken, sondern von diesem Kairos-Begriff her.
Ja, da haben Sie schon viel angesprochen. Das altgriechische Wort Kairos wird an der Stelle mit Zeit übersetzt und es ist eins von mehreren Worten für Zeit und es steht der chronologischen Zeit, dem Chronos, dem Zeitmaß, das abläuft, entgegen. Und warum steht genau dieser Begriff für Zeit dort an dieser Bibelstelle?
Ich glaube, dass das natürlich viel damit zu tun hat, wie in den biblischen Texten die Möglichkeit des Neuen, würde ich jetzt vielleicht sagen, das wäre so eine mögliche Übersetzung, aber das, was in der Bibel eben Heil bedeutet, also die Möglichkeit eines erfüllten, guten Lebens für alle Menschen, das würde ich sagen, ist biblisch mit der Perspektive des Heils gemeint. Diese Möglichkeit ist natürlich etwas, was ich nicht einfach ableiten kann aus dem Verlauf der Geschichte. Das könnten wir, glaube ich, für heute so argumentieren. Das war aber auch zu biblischen Zeiten so. Also die Erfahrung der Geschichte, dessen, was darin passiert, ist im Wesentlichen eine Unterdrückungserfahrung aus der Perspektive der biblischen Autoren, die diese Texte verfasst haben. Die leben in Zeiten, wo sie meistens eben in der Position der Unterdrückten sind, derer, die in den großen imperialen Auseinandersetzungen sozusagen die schlechten Karten haben. Und aus dieser Perspektive versuchen sie eben einen Gegenentwurf, eine Gegenerzählung zu formulieren. Und ich würde sagen, Kairos ist eben ein Begriff, der mit so einer Gegenerzählung korrespondiert. Also wo ist der Moment in der Geschichte, der Augenblick, von dem wir doch noch etwas zu erwarten haben? Weil wenn die Zeit einfach chronologisch so weitergeht, wenn sich alles nur linear aus dem ableiten lässt, wie es jetzt ist, dann bleiben die Verhältnisse so, wie sie sind. Dann haben die Mächtigen für immer Recht, dann bleiben die Unterdrückten für ewig unterdrückt und so. Und dagegen versuchen die biblischen Texte einen Einspruch zu formulieren und zu sagen, nein, es gibt eine Möglichkeit der Wendung zum Heil in der Geschichte. Und die steht im Grunde jederzeit offen.
Ja, die Unterdrückungserfahrung, die Sie ansprechen, die gibt es noch heute. Und deswegen hat der Begriff Kairos nicht nur eine theologische Bedeutung, sondern spielt, wie es ja schon angeklungen ist, auch an der Schnittstelle von Theologie und politischer Theorie eine große Rolle. Und auch für politische Bewegungen, für linke Bewegungen. Paul Tillich beispielsweise war ein Theologe und Sozialist, der den Begriff des Kairos in seiner Bedeutung für politische Bewegungen maßgeblich mitprägte. Etwa bezeichnete er den Zeitraum nach dem Ersten Weltkrieg als Kairos für eine politische Neugestaltung. Frau Lies, welche Bedeutung kann das Konzept des Kairos für linke politische Bewegungen haben?
Aus meiner Perspektive, da komme ich vielleicht gar nicht so stark eben von Tillich her, vielleicht mehr nochmal von Walter Benjamin, ist es, wenn wir auf das Heutige gucken, dieser Begriff des Kairos sehr stark auch mit einer messianischen Vorstellung verbunden, die natürlich auch wieder etwas zu tun hat mit der Tradition des Judentums, die in der Tradition des Christentums aufgegriffen wird, die aber auch für eine säkulare politische Theorie, finde ich, heute durchaus interessant sein kann und eine Rolle spielen kann. Also wie gucke ich auf den Ablauf der Zeit und sich darin bietende Möglichkeiten? Und für mich ist eigentlich dieser Zugang eben von Walter Benjamin zu sagen, in jedem Augenblick steht sozusagen eine schwache messianische Kraft offen, ist eine kleine Tür offen, durch die der Messias in die Geschichte eintreten könnte. Wenn wir das jetzt sozusagen auch wieder in eine säkulare Sprache übersetzen, also steht die Möglichkeit einer prinzipiellen Wendung offen. In der Jetztzeit gibt es halt nicht nur dieses Fügen in die Unterdrückungsgeschichte, sondern auch die Frage, wie könnten wir eigentlich das Blatt wenden? Wie können wir uns nicht einfach nur der Katastrophe hingeben, sondern sagen, da muss es noch etwas anderes geben und diese Möglichkeit des anderen offen zu halten. Und ich glaube, das ist ein bisschen was anderes, als einfach eine Ableitung zu schaffen. Also zu sagen, wenn wir uns jetzt die politisch-ökonomischen Gegebenheiten angucken, welche Chancen und Möglichkeiten bieten sich darin. Das wäre jetzt nicht so stark mein Ansatz von der Kairos-Theorie oder Theologie her zu denken, sondern erstmal zu schauen, wo gibt es eine Möglichkeit, den gegebenen Lauf der Dinge zu unterbrechen. Also das wäre für mich auch so eine Einsicht für Linke aus so einem Kairos-Augenblick. Also zum einen, dass linke Politik im Wesentlichen darin besteht, nach Unterbrechungsmomenten zu suchen. Und zum anderen, wo finde ich einen Anhaltspunkt, der über das Status quo, über das, was ableitbar ist aus den Dingen, wie sie sich nun mal entfalten und so, möglich ist?
Ja, das ist sehr interessant. Kann man daraus folgen, gibt es sowas wie Kairos-Momente heute noch? Eigentlich ja dauernd, ergo? Oder sind da manche Momente von anderen noch zu unterscheiden und heben sich besonders ab als Kairos-Momente?
Ja, also ich glaube, es gibt natürlich immer eben so zwei Gefahren darin. Also zum einen wäre eine Gefahr, diesen Kairos-Moment, im Grunde ist dann Kairos nur der Moment der wirklichen Wendung, also die große Revolution und so. Und dann habe ich sozusagen viele historische oder politische Epochen, in denen ich von Kairos ja dann gar nicht sprechen kann, weil eine revolutionäre Situation nicht gegeben ist. Das, glaube ich, wäre die eine Gefahr. Die andere Gefahr, die ist interessanterweise sowohl politisch wie theologisch gegeben, Unterbrechung zu klein zu denken und deswegen zu sagen, im Grunde ist ja alles Unterbrechung. Wenn Leute einen Protest machen, wenn sie auf die Straße gehen, vielleicht sogar wenn sie eine Petition unterschreiben, dann stellen sie sich ja irgendwie den Verhältnissen entgegen. Das könnte ich alles schon als Kairos und Unterbrechung sehen. Und ich glaube, also das eine, die erste Gefahr liegt auf der Hand, wenn ich natürlich das sozusagen zu sehr in eine Zukunft projiziere und dann verpasse ich vielleicht eben auch die Möglichkeiten, die in den anderen Augenblicken der Geschichte stecken. Wenn ich aber jetzt sage, alles ist im Grunde schon Unterbrechung und ist damit Kairos, dann banalisiere ich auch ein bisschen diesen Kairos-Moment, glaube ich. Und das kann sowohl eine theologische eben wie auch eine politische Banalisierung sein. Wenn ich jetzt so konkreter sagen sollte, ja, wo sehe ich denn dann heute in ja zugegebenermaßen sehr nicht revolutionären Zeiten so etwas wie Momente eines Kairos, einer wirklichen Unterbrechung, dann scheinen mir die vor allen Dingen eben in den zahlreichen globalen Aufständen der letzten Jahre und Jahrzehnte aufzuleuchten. Also ich nehme vielleicht mal ein Beispiel heraus, das wäre der Aufstand von 2019 in Chile. Also wir waren hier vom Institut kurz davor, im September 2019, dort auf einer Delegationsreise, haben uns mit vielen Leuten, die politisch aktiv sind, in Chile getroffen. Und alle haben gesagt, naja, Chile ist im Grunde verloren, das sitzt jetzt fest hier, der Neoliberalismus sitzt bei uns fest im Satteln. Wir haben eine rechte Regierung, die Leute sind mit ihrem Leben beschäftigt, für große Politik hat da niemand Zeit und interessiert sich niemand. Und klar, dürfen wir als Linke nicht aufgeben, müssen trotzdem kleine Sachen machen. Und so, aber machen wir uns nichts vor, da wird jetzt nicht viel passieren. Ja, dann sind wir mit diesen wenig optimistischen Einsichten nach Hause gefahren und im Oktober 2019 brach dann ja sozusagen der Aufstand aus und ich glaube, das war ja zum Beispiel auch so etwas, finde ich, wo so etwas von einem Kairos-Moment aufschien. Also zum einen, dass der Ausbruch des Aufstands ja so nicht vorherzusagen oder vorherzusehen war, weil er sich ja aus einem relativ banalen Anlass ereignet hat, also einer Erhöhung der Fahrpreise in Santiago de Chile. Und weil gleichzeitig aber das, was sich da artikuliert hat, ja nicht nur die Wut darüber war, dass jetzt die Verkehrsmittel teurer werden und nicht nur ein Protest gegen schlechte Infrastruktur in den Städten, sondern so mit dem Slogan, es geht nicht um 30 Cent Fahrpreiserhöhung, sondern um 30 Jahre Neoliberalismus, plötzlich die ganze Geschichte Chiles im 20. Jahrhundert wieder auf dem Tapet war, also die Diktatur Pinochets, der Kampf dagegen und das, was nach der Diktatur war, dass das eben eine Verfestigung neoliberaler kapitalistischer Verhältnisse unter dem Vorzeichen parlamentarischer Demokratie war und keine echte Befreiung. Und das sozusagen wieder alles auf die Straße zu bringen, in Frage zu stellen und so einen Moment zu schaffen, in dem etwas aufleuchtet an uneingelösten Möglichkeiten, Sehnsüchtigen, Hoffnungen in der Geschichte. Da würde ich sagen, ja, wenn sowas passiert, das hat schon etwas von dem, was ich unter Kairos verstehen würde.
Ja, das ist sehr interessant. Auch, dass es schwer oder kaum vorherzusehen war, der Aufstand in Chile. Anfang diesen Jahres erschien ja eine Korrektivrecherche über rassistische Pläne der AfD. Und wenig später startete in Deutschland eine der größten Protestwellen seit langem. Währenddessen war vieles in Bewegung, unglaublich viele Menschen gingen auf die Straße. In ostdeutschen Städten gründeten sich linke Gruppen, zum Beispiel in Döbeln die Omas gegen rechts. In Lokalen wurde Geld für antifaschistische Projekte auf dem sächsischen Land gesammelt und so weiter. Inzwischen sind die Proteste aber auch wieder abgeflaut. Auch wenn bei der Protestwelle mit Sicherheit keine Revolution gestartet wurde, würden Sie sagen, man kann von einem kleinen Kairos-Moment im Januar diesen Jahres sprechen?
Tja, da wäre ich eher ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ich sagen würde, mir fehlt da so etwas tatsächlich der unterbrechende Moment insgesamt dieser Protestwelle im Vergleich zum herrschenden Status quo. Also wenn wir uns angucken, wie im Moment die Herrschafts- und Regierungsverhältnisse aussehen, gab es ja sozusagen in Vorgeschichte zu dieser Korrektivrecherche eine Entwicklung auch der Bundesregierung, die zum Beispiel auch ganz konkret im Bereich Flucht und Migration, mit dem ich mich ja auch immer wieder beschäftige, ganz eindeutig darauf hinwies, die Grünen verschärfen jetzt das Grenzregime auch auf europäischer Ebene, das, was dort unternommen wird und Deportation, die man ja dann lieber mit dem etwas bürokratischeren und vorsichtigeren Begriff der Abschiebung benennt, sind im Grunde an der Tagesordnung. Und die berechtigte Empörung über das, was da bei diesen Korrektivrecherchen rausgekommen ist, also über das, was da in der AfD an menschenverachtenden Dingen geredet wird und so weiter, hatte natürlich, fand ich, immer so einen Moment der Schwäche darin, dass es ihr aus meiner Sicht nicht gelungen ist, zu artikulieren, dass das, was die AfD da vordenkt, ja im Grunde etwas ist, das zu weiten Teilen von der herrschenden Politik der anderen Parteien bis eben hin zu SPD und Grünen weitgehend dann nachvollzogen und mitgetragen wird. Ich glaube, ein Kairos-Moment wäre eine Mobilisierung, der es gelingen würde, das zu unterbrechen und in Frage zu stellen und da sozusagen einen Keil reinzutreiben. Und ich glaube, dafür hat diese ganze Protestwelle im gewissen Sinne nicht ausgereicht, weil in ihr ja immer so dieser Schwachpunkt aus meiner Sicht gegeben war, dass plötzlich die Grünen und die SPD da mitmarschieren konnten, ihre Empörung über die AfD ausdrücken konnten und es so einen Minimalkonsens gab. Wir sind alle gegen das Erstarken der Rechten, wir sind alle gegen die AfD, aber auch gerade deswegen eigentlich kaum noch möglich wurde, herauszuarbeiten, wie wirkt denn die momentane Regierungspolitik von FDP, Grünen und SPD genau mit dem zusammen, was die AfD natürlich in einer anderen Form und so weiter da auch propagiert und vorantreibt. Und das ist deswegen mir eigentlich dieser Unterbrechungsmoment, den es aus meiner Sicht eben zumindest bräuchte für ein Kairos, das Aufscheinen eines ganz anderen zum Status quo, darin nicht so wirklich möglich wurde.
Ja, also eher ein negatives Fazit. Diese Kairos-Momente, sie sind schwer vorherzusehen und man kann sie auch nicht einfach so ergreifen, sondern es braucht eine gewisse Vorbereitung dafür. Vielleicht abschließend, wie könnte es möglich sein, für die antifaschistische Bewegung Kairos-Momente als günstige Gelegenheiten zu nutzen oder zu ergreifen?
Ja, ich glaube, das Erste wäre, dass wir überhaupt diese Möglichkeit anerkennen, sage ich jetzt mal, wir als Antifaschistinnen, als Linke, wie auch immer, dass es etwas anderes geben kann oder geben muss als das herrschende Status quo. Jetzt würde man zuerst denken, na, das ist ja nicht sehr viel. Das ist ja eigentlich doch ziemlich selbstverständlich, dass man das glaubt. Wieso würde man sonst irgendwie linke oder antikapitalistische Politik oder so machen wollen? Aber mir scheint es doch, dass das manchmal in diesen Zeiten, in denen wir leben, eben sehr schwer ist, die Möglichkeit eines grundsätzlich Neuen in der Geschichte aufrechtzuerhalten. Für mich wäre die erste Frage daran zu arbeiten, was bedeutet denn die Möglichkeit eines Neuen von etwas, was ich Transzendenz nennen würde, also etwas, das sich nicht ableiten lässt aus unserer momentanen politischen, historischen, ökonomischen Situation. Wo wäre die denn überhaupt gegeben? Und ich glaube, dass wir in Zeiten leben, wo das alles gar nicht so auf der Hand liegt. Also wo es nicht so ist, dass wir einfach sagen können, naja, die günstigen Gelegenheiten, die liegen auf der Straße. Wir tun einfach nur so wenig, um sie zu bestimmen oder zu ergreifen. Und dass deswegen in der Situation, in der wir sind, es schon wichtig ist, sehr deutlich darüber zu reflektieren. Also wie funktioniert eigentlich Macht und Herrschaft? Wieso sitzt sie auch so tief im Sattel, wie durchdringt und bestimmt sie die Subjektivitäten der Menschen. Ich habe so die kritische Analyse, dass wir da oft auch in den letzten Monaten und Jahren vielleicht so ein bisschen atemlos waren, weil schnell dann immer so eine große Hoffnung aufkommt. Genau, jetzt kommt die AfD-Mobilisierung, jetzt kommt der heiße Herbst oder so. Und dem sozusagen so ein Stück weit auch nachhecheln. Und vielleicht deswegen auch wäre sozusagen mein Vorschlag, erstmal ein Stück zurückzutreten und uns anzugucken, an welcher historischen Situation stehen wir. Das fände ich das erste Wichtige, was zu tun wäre.
Frau Julia Liss, vielen Dank.
Gerne.